Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sie heißen Elitepartner oder Parship, Gleichklang oder Tinder. Die Online-Partnervermittlungsplattformen oder Dating-Apps, die bei der Suche nach dem Traumpartner oder der Traumpartnerin behilflich sein sollen. Wer glaubt, dass das erst eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist, wird eines Besseren belehrt. Schon in den 1950er Jahren entstanden erste elektronische Eheanbahnungen in den USA, wo man nach den Algorithmen der Liebe suchte. Genau darüber hat Dr. Michael Homberg vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam geforscht. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er auf die Anfänge des Computerdatings gestoßen ist.
Im Grunde bin ich gestolpert über eine Anekdote, die ich im Campus-Magazin der Stanford University gelesen habe, an der ich 2018 als Postdoktorand war. Der Artikel, den ich damals las, beschrieb den Versuch zweier Elektroingenieure in Stanford Ende der 50er Jahre, einen Kurs zur Theorie und Praxis von Rechenmaschinen zu nutzen für Abschlussarbeiten. Denn in den Abschlussarbeiten schrieben beide über den Großrechner als Werkzeug, einsame Herzen zu verbinden. Und ihr Datingprogramm, das dann dabei rauskam, hieß ganz im moralischen Ton dieser Zeit Happy Families Planning Service. Was sie dann aber machten, war im Grunde eine große Party, zu der sie eine Gruppe von 50 männlichen und ebenso vielen weiblichen Freunden einluden, die der Computer verkuppelt hatte. Und was aus der Partylaune begann, ist ja heute ein Millionen-Dollar-Business. Ich habe mich jetzt gefragt, wie es dazu kam und bin dann auf die Suche nach Quellen gegangen. Und in ganz überraschender Weise gab es erstaunlich viele Quellen zur Geschichte des Computerdatings, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und in Asien.
Wie funktionierte denn dieses erste elektronische System der Partnerwahl? Auch schon so eine Art Matching?
Es gibt ein Matching, wobei die Logik hinter diesem Matching dann sehr basal war, sehr simpel war. In erster Linie suchte der Computer nach Übereinstimmungen. Das ging so weit, dass er sogar die Körpergrößen abglich und penibel darauf achtete, dass die männlichen Partner immer mindestens ebenso groß wie ihre weiblichen Dates waren.
Wie kann man sich das konkret vorstellen? Wer hat das Angebot genutzt und was war gefragt bei den Frauen und bei den Männern?
Ganz zu Beginn in den USA der 50er Jahre war der typische Kunde oder die typische Kundin eines Computerbüros in Manhattan weiß, protestantisch, zwischen Ende 20 und Mitte 50, in der Regel überdurchschnittlich gebildet, besaß einen Hochschulabschluss und hatte ein höheres Einkommen. Man kann also sagen, Ärzte, Anwälte, Ingenieure, kurz gesagt ein Service für Besserverdienende. Und der Service war auch nicht ganz billig. In der Regel kostete die Auswahl mehrerer Vorschläge aus der IBM-Maschine, die dann aus der Kartei sozusagen einen Vorschlag zog, um die $30. Je nach Voraussetzungen und Ansprüchen konnte der Preis auf bis zu $300 steigen. Und erst in den 60er Jahren, als sich der Markt vergrößerte und der Wettbewerb intensivierte, da senkte sich der Preis.
Was wollten denn die Elektronenhirne wissen für ein erfolgreiches Matching der einsamen Herzen? Und wie hoch war die Trefferquote?
Operation Match und vielen anderen Agenturen hatten die Teilnehmer zunächst einen ausgeklügelten Fragebogen auszufüllen. Darin machten sie dann Angaben über ihren persönlichen Hintergrund, ihre konfessionelle Zugehörigkeit, aber auch politische Einstellungen, musikalische Vorlieben und private Hobbys, Bildungsgrad, den sozialen Status der Eltern oder familiäres Einkommen. Also eine bunte Mischung sozusagen an Angaben, zu denen dann auch intimere Antworten zählten. Etwa, wie wichtig es sei, dass der potenzielle Partner die eigene Einstellung in Sachen Liebesleben teile. So wurde beispielsweise gefragt, glauben Sie, romantische Liebe ist eine notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Ehe? Oder denken Sie, dass eine ausgiebige sexuelle Betätigung eine Vorbereitung auf die Ehe und ein Teil des Erwachsenwerdens darstellt?
Das heißt, es stecken auch bestimmte Rollenbilder und Erwartungen an Partnerschaften in dieser elektronischen Vermittlung.
Ja, unbedingt. Also die Partnerwahl orientierte sich meistens an klassischen Familienvorstellungen und Rollenbildern. Um es mal anschaulich zu machen, zu den Glaubensgrundsätzen der Agenturen dieser Jahre zählte, dass in einer erfolgreichen Ehe der Mann unbedingt größer und älter sein müsse, mehr verdiene und am besten auch einen höheren Grad an Bildung besitzen müsse als seine Partnerin. Auch die Praxis des Datings spiegelte dann traditionelle Rollenbilder und Erwartungen wider. In den Manhattaner Büros beispielsweise verschickten die Agenturen in der Regel Listen mit Namen und Telefonnummern nur an die männlichen Kunden. Die Frauen erhielten dann lediglich eine Nachricht, dass sie sich bereit halten für den Anruf ihres Traumprinzen.
Wie viele Ehen wurden denn auf diese Weise gestiftet?
Verschiedene Institute in den USA berichten schon ausgangs der 60er Jahre, Zehntausende Ehen gestiftet zu haben, von denen nur ein Promilleanteil geschieden worden sei. Bei solchen Zahlen wird der Historiker natürlich skeptisch. Die Ergebnisse meiner Forschung zeigen allerdings, dass die elektronische Partnervermittlung in den USA und Europa kein randständiges Phänomen war und spätestens in den 70er Jahren auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen war. So war beispielsweise das Hamburger Computerinstitut Altmann in der Bundesrepublik in nahezu allen großen Städten vertreten. Einmal in Zahlen gesprochen, zum Jahreswechsel 1970 versandte die Agentur rund 250.000 Partnervorschläge. 77.000 Menschen nahmen in der Folge Kontakt auf. Es gab 13.000 feste Partnerschaften, die daraus resultierten, und über 2.000 Heiraten. Man kann also sagen, das Dating war durchaus ein substanzieller Faktor.